Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Der dritte Sieg von Stefanos Tsitsipas in Monte Carlo ist, ein paar Stunden ist er alt. Aber weil eben in München das Turnier ansteht, nehmen der Tennisprophet Andreas Thürier und ich schon am Sonntagabend auf. Veröffentlichung immer montags, aber dennoch, Andi, es gibt doch einiges zu besprechen, glaube ich, nach diesem Turnier. Servus.
Servus, viel beschäftigter Jens Huber, danke, dass du dir die Zeit noch nimmst für mich, für uns und vor allem für das Fürstentum.
Ja, ja, ich dachte, du bringst schon die Hörer ins Spiel, aber die brauchen uns am wenigsten. Was liegt dir besonders am Herzen? Nach diesem, also für mich ist es schon ein Klassiker. Das heißt, schon ein Klassiker. Es ist ein Klassiker, der auch dadurch glänzt, dass nur über eine Woche gespielt wird, finde ich. Dieser Donnerstag und der Freitag, vor allen Dingen der Donnerstag, wo du 8 Matches gleichzeitig hast. Eigentlich waren es 8, eigentlich waren es 9, weil ja der Rune und der Dimitrov ihr Match noch fertig haben spielen müssen, bevor sie dann gegeneinander spielen. Und das taugt mir halt viel mehr als diese jetzt mittlerweile zweiwöchigen Veranstaltungen in Madrid und Rom, wo du nicht weißt, wann ist was. In Monte Carlo weiß man immer, was ist. Und wenn es nicht gerade regnet, ist auch was. Das hat mir ganz besonders getaugt in dieser Woche. Was dir?
Na, auch, da bin ich wieder gleich zu Beginn völlig in deinem Lager, weil das, ich finde ja das künstlich hinausgezogen bei den anderen Anlässen. Aber bleiben wir in Monte Carlo. Also ich habe mir gedacht zu Beginn, so fade Partien und hin. Trotzdem war ich nicht vom Fernsehgerät wegzubekommen und es waren ja dann auch spannende dabei. Nicht? Also gleich zu Beginn, manch Favorit hat sich nicht so leicht getan. Der Herr Titelverteidiger hat sich als, wie sagt man, Eintagsfliege herausgestellt oder Einjahresfliege oder also man weiß, was ich meine. Vom Rublev war nicht viel zu sehen und zu hören, aber ein anderer, der dort jetzt eben schon, ich glaube, in 4 Jahren dreimal gewonnen hat, ist jetzt gleich mit Nastase, Borg und Muster. Und das heißt was dort im Fürstentum. Ja, naja, aber das Turnier an und für sich, es hat was, es juckt mir immer und ich schaue mir dann auch so gern, man hat es eh schon tausende Male gesehen, diese Schwenks über diese herrlich so schön terrassenartig in den Fels gehauene Anlage, wie man so will, das schaue ich mir gern an. Ja. Als ich dort war, ging es mir ähnlich wie dir letztes Mal, wir haben es ja letzte Woche schon angeschnitten, also ja, schon schön, sehr, sehr packt mittlerweile, wie ich höre von allen Seiten, aber doch ein einmaliges Flair und es ist nicht viel schuldig geblieben, das Turnier, finde ich, angesichts dieser Besetzung. Ja.
Ja,
womit wollen wir anfangen?
Fangen wir gleich mit dem Turniersieger an.
Weil, ja, das ist eine gute Idee. Ja, bitte, fang du.
Nein, und ich fange mit dem Turniersieger im Achtelfinale an, wo er gegen Alexander Zverev spielt. Mhm. Und eine Partie, gut, er hat im zweiten Satz 5-0 geführt, weil Zverev ganz kurz ausgecheckt hat aus dem Match. Aber ich kann mich ungelogen an keine einzige Partie zwischen Zverev und Tsitsipas erinnern, die Tsitsipas gewonnen hat, wo ich mir danach nicht gedacht habe, na, die hat er nicht gewonnen, sondern die hat der Zverev verloren, weil er ihm ja eigentlich überhaupt nicht wehtun kann. Dann höre ich, ja, die tollen Winkel, die er spielt, der Tsitsipas, natürlich spielt er die. Aber eigentlich ist Zverev gegen Tsitsipas mit der Art und Weise, wie er spielt, besser. Deshalb kommt er dann auch nochmal ran im zweiten Satz von 0-5 auf 5-5. Denke schon, okay, jetzt fängt er komplett zum Nerven an. Der Tsitsipas gewinnt dann das Tiebreak noch. Also sage ich, der hätte da schon rausgehen können, vielleicht sogar sollen und müssen, weil ich den Zverev in diesem Matchup für besser halte, egal wie der Untergrund ist. Und dann natürlich noch frage ich mich, warum Aurélie Tourte auf dem Schiedsrichtersessel oben sitzt, wenn sie diesen Ball, der 10 cm im Aus war, bei Breakball Sinner, zweiter Aufschlag Tsitsipas nicht zieht. Also auch da, und da hat der Tsitsipas ja danach selber gesagt, naja, wenn der Ball ausgegeben wird, dann bin ich mit Doppelbreak hinten und dann werde ich die Partie natürlich nicht gewinnen. Also es ist ganz viel gut gelaufen, fand ich, für Stefanos Tsitsipas in dieser Woche.
Ja, also da bin ich jetzt nicht ganz nicht ganz so hundertprozentig einverstanden. Ich habe das Match auch gesehen. Ich finde, das Niveau war gut. Ja, ich hatte lang den Eindruck, der Tsitsipas würde über seine Verhältnisse spielen, aber dann ist mir damals schon irgendwo gedämmert, der hat doch dort immer super gut gespielt. Ja. Und dann habe ich so für eine Art Lauf gehalten. Natürlich hat der Zverev seine Chancen gehabt, aber dass der also so überlegen oder was hätte ich denn nicht gesehen? Also und vor allem in den engen Momenten ja dann nicht. Ne? Und dann kann man sagen, okay, gut, vielleicht nicht ganz unglücklich, aber dann gegen Khachanov eine Botzenleistung. Und gegen Sinner, das muss man besprechen. Und dann nehme ich jetzt deine letzte Ansage auf, und zwar, was es dort an Fehlentscheidungen gab. Also für mich schreit das nämlich an matchentscheidenden Fehlentscheidungen. Für mich schreit das jetzt schon einmal dann auch nach einem Hockey auf Sand, weil das ist also egal, wem die Fehler unterlaufen sind, ja, aber also das geht nicht, finde ich.
Naja, ab kommenden Jahr soll ja dann das Live-Hockey auch auf Sand Hello? Kommen.
Geht es bei uns noch oder haben
doch,
wir
doch, nein, ich habe mich nur gemutet. Im kommenden Jahr soll ja dann das Live-Hawkeye auch auf Sand kommen. Aber ja, ich meine, wenn die Schiedsrichterin einen Aufschlag, okay, bei der Grundlinie meinetwegen ist weit weg, aber der Aufschlag ist Luftlinie 5 Meter vor ihr, ist 10 Zentimeter aus, das muss sie sehen.
Meine Worte, die ich jedem erzählt habe, ganz richtig, wir sprechen von der Situation Führung Sinner. Ja, also sensationellen.
Genau, dritten Satz.
Ja, genau im dritten Satz. Und da ist noch nicht viel passiert von Sinners Einbruch. Und das ist Doppelbreak vor, ist ihm nicht mehr zu nehmen. Und das ist also dann schon ein Wahnsinn. Ja. Wobei ich da, also gut, das darf wirklich nicht passieren, war ein Wahnsinn. Ja. Und dass man sowas dann auch nicht, ich meine, das, ja, da muss irgendwie ein Videobeweis, das gibt's ja nicht. Also, wie du richtig sagst, das darf nicht passieren. Der war gute 10 Zentimeter draußen, das kann man nicht sehen. Weil dann darf man nicht Schiedsrichtern, finde ich. Ja.
Okay. Tsitsipas also hat jetzt, ja.
Ne, ich bin. Ja, Entschuldigung. Gut fand ich allerdings, also wirklich gut, wieder einmal verglichen mit einem anderen, den wir nicht auslassen dürfen, weil er im Vorjahr im Finale, woran dort immer mehr zum Buhmann wird, auch bei uns zwar, habe ich das Gefühl, nämlich den Rune, ja, aber bleiben wir da einmal dabei, also die Reaktion des Sinner, finde ich, war groß, ja, weil der hätte auch sagen können, so eine Gemeinheit, hätte sich aufregen können, hätte dort, also gut, der hat dann verloren, das Match ist ihm entglitten, da war es dann schon, finde ich, glücklich, weil der Sinner, ja, also ich glaube, der war dominierend und das war dann am Maßen, dass der eingeht oder wegbricht, Krämpfe hat, was auch immer. Aber das so weit darf es nicht kommen. Das hätten wir jetzt damit einmal abgeschlossen. Der Sinner hat dann sinnmäßig gesagt, naja, jeder macht einmal Fehler, das ist vorbei. Es war sehr hart, aber ich habe auch schon Fehler gemacht. Also das fand ich großartig, verglichen mit dieser immer babyhafter werdenden Reaktion oder diesen Reaktionen vom Rune, der sieht sich aber, der kommt rein, wird schon mal ausgebuht. Ja? Und von da an ist dann schon, ich glaube, die Leute kommen deswegen, weil sie da auch so, es ist noch weit entfernt von Kyrgios und McEnroe, aber es gibt immer irgendwas, wo man sich dann echauffieren kann, und zwar gegen ihn. Und die Rolle taugt ihm nicht, aber er ist selber schuld. Und wenn wir jetzt von einer weiteren möglichen Fehlentscheidung sprechen, das ist natürlich Auslegungssache, ich gehe jetzt schon ein auf diese beiden Warnings hintereinander, ja, also das war dann in dem Sinner-Match, dass dann eben der Sinner relativ sicher, finde ich, trotzdem noch gewonnen hat. Das erste war klar, weil da lässt er sich zu lang Zeit. Diese Geste ist halt nicht notwendig, ja, obwohl ich es finde auch schon sehr hart, weil ich mein, da hat er nicht Unrecht gesagt, hat er ja nichts dazu. Aber ich weiß nicht, wie du das alles siehst. Also gegen das Publikum, ja, da ist immer Spannung. Aber der Burli ist langsam selber schuld und irgendwie sagt ihm das keiner anscheinend. Zumindest kann er seine Emotionen dann nicht dementsprechend zügeln, dass er sich nicht selber schaden würde, finde ich.
Ja, so, ich sehe ihn ja diese Woche in München. Es gibt noch keinen Termin für die offizielle Pressekonferenz von ihm, die er sicherlich geben wird als zweimaliger Titelverteidiger. Ich finde, er hat sich gegen Dimitrov schon wieder sein eigenes Grab ein bisschen geschaufelt bei den Zuschauern. Da gewinnt er den ersten Satz im Tiebreak, episches Tiebreak. Gibt dann, ich glaube, er hat sofort seinen Aufschlag abgegeben und nach dem ersten Spiel ist er kein Wechsel. Setzt sich hin und called ein Medical Timeout. Also es ist ein Wechsel, aber es ist keine Pause. So, setzt sich hin bei 1-0 und lasst sich ein bisschen die Hüfte anschauen, spielt im zweiten Satz dann nur noch Stops, schlagt nicht gescheit auf und ist im dritten dann wieder voll da. Jeder, jeder weiß, da ist nichts. Aber es ist halt immer irgendwas. Und Boris Becker war ja in Monte Carlo und es ist mir schon klar, dass der Becker aufgrund seiner Reiserestriktionen als Coach nicht in Frage kommt. Das wird, also so wird vermutet, der Hauptgrund gewesen sein. Aber der Becker hätte ihm dann wahrscheinlich gesagt, Alter, was ist das? Was machst du da? Das geht nicht. Und der Muratoglu wird es nicht trauen. Sowas macht man einfach nicht. Ja, dann immer, ich kenne es ja in München letztes Jahr das Gleiche im Finale gegen Van de Sandschub. Du hast geglaubt, hoffentlich überlebt er das Finale. Und dann hat er es natürlich noch gewonnen. Ich finde immer noch, es ist grandios, wie der Tennis spielen kann. Und er hat gegen Dimitrov ja gut gespielt, dann im dritten Satz wieder und gegen Sinner hat er auch gut gespielt. Aber es ist so anstrengend mit ihm, weil immer was ist. Es ist immer irgendwas.
Ja, und das ist immer was. Also mir kommt auch vor, es ist sehr, sehr schnell, trägt er sein Inneres offensichtlich unabsichtlich nach außen und dann muss er halt irgendwas finden, was an seiner Stelle Schuld ist, anstatt Verantwortung für sich selber zu übernehmen, weil letztlich geht es ja von ihm aus. Der bräuchte da nicht reagieren, hat er Warning gekriegt, okay, das war zu Recht, und dann muss ich die Geste nicht machen. Ja? Das ist das andere. Und dann noch loszugehen auf die gesamte ATP und sich verfolgt zu fühlen, also ob das gescheit war, weiß ich nicht. Ich habe diesen Tweet von der ATP jetzt auch nicht so extrem gefunden.
Genau. Überhaupt
also,
nicht.
Weil das ist ja,
das Gleiche das ist ja machen sie auch in seinem Sinn. Ja? Die nehmen ja, einen schönen Ballwechsel und wenn der Rune den Punkt gewinnt, dann may the force be with him. Ja, und das war halt jetzt der Sinn. Das war überhaupt nichts Bösartiges. Von ausnahmsweise mal nichts Bösartiges. Die Ansetzung als zweites Match, okay, nachdem er so lange spielte gegen Dimitrov, mein Gott, hätten sie halt im dritten Match ansetzen sollen.
Ja, also insgesamt ja, aber ich meine, es nutzt ja nichts, es ist vorbei. Und sich dann so babyhaft noch einmal aufzuführen, dann noch hin provokant zu schreiben, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, also, ja, wie du sagst, mühsam bis unfair, naja. Ja, und es ist, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der so überlegen wäre, dass er nicht eben, wie du völlig korrekt sagst, wenn wir uns erinnern an München da im Letzten, das ist ja auch nicht fair, was er da aufführt. Auch vermeintlich, also Leuten gegenüber, die er eigentlich klar schlagen müsste. Also immer, wenn das ein bisschen unrund wird, da wird er richtig ungut. Also ich weiß nicht, ich verstehe jetzt den Wawrinka, ich glaube, es war der Wawrinka oder war es nicht, der ihm einmal eine auflegen wollte, vor einiger Zeit.
Er hat gesagt, stop acting like a baby, hat er, glaube ich,
gesagt. Ja, aber da war ja auch dicke Luft. Ne? Ja. Und jetzt Dimitrov auch. Ich meine, Dimitrov, ja, elegant und so, aber das, da bin ich wiederum völlig genauso wie du, das... Was muss er da herumtun, wenn irgendwer verletzt oder nicht, hin und her? Offensichtlich nur, um den Rhythmus zu brechen beim anderen. Ja. Na gut, jetzt haben wir uns lang genug darüber. Aber ich finde, der braucht es nicht wundern, wenn immer weniger Leute ihn mögen. Und das kann ja auch nicht geil sein, wenn ich reinkomme und wer schon auspfiffen. Ja?
Ja, da sind wir schon bei Medvedev, den ich ja sehr gern mag, aber der mir auch kolossal auf die Nerven gegangen ist. Das muss ich schon sagen. Und auch die Art und Weise, wie er dann seinen Schläger weggewichst hat. Er hat natürlich zuerst geschaut, ist da irgendjemand dort, den ich verletzen könnte? War zum Glück ja niemand da, sonst wäre er gesperrt worden für ein ganzes Jahr. Aber da denke ich mir, ach, das ist so ein intelligenter Kerl. Ist er wirklich? Was macht er da? Was macht er da? Es ist mir immer noch unbegreiflich. Also wirklich.
Ja, aber du siehst da wieder, und das ist, finde ich, das. Also gerade beim Tennis, ich weiß nicht, ob es viele Sportarten gibt, wo dann doch der gesamte Charakter eines Menschen, wir haben ja alles in uns, ja, jeder, und halt Anteile dort, Anteile da, aber wenn du wirklich dann so gereizt unter Druck, was immer bist, dass du das nicht mehr verstecken kannst, dann kommt es halt raus. Und das sind dann schon Seiten, wo man sich sehr, sehr wundert. Ja. Frage an dich, Djokovic, die Brüllerei, auch nicht so leiwand.
Ja, Gut, Djokovic generell auch wieder, ja, wie sehr er gelitten hat, das war schon sehr anstrengend auch.
Ja, auch.
Also in jedem Match schon gegen Musetti. Also, boah, naja, sehr, sehr anstrengend. Und das gehört halt dazu zu ihm, okay, er hat alles gewonnen und ja, ist von den Erfolgen her der größte aller Zeiten, aber es ist einfach zu, ja, das ist zu viel dann auch. Und dann, okay, schreit er was ins Publikum. Keine Ahnung, was da aus dem Publikum gekommen ist, ist aber nicht mitbekommen. Aber auch wie er mit seiner Box umgeht, ja, Vorbildwirkung, hat man da früher mal gesagt. Aber ja, ist wurscht scheinbar allen im Moment.
Ja,
also
genau.
Also nicht allen, aber einigen.
Na, einigen. Und das ist ja auch beim Joker, ich meine, auch wenn er das, der hat auch hier und da mal einen Schläger zertroschen, wie wir wissen, war aber dann schnellst, wirklich beispielhaft schnell wieder hundertprozentig fokussiert. Und das ist jetzt auch weg und zudem ist weg. Für mich stellt sich so dar, als ist er noch nicht ganz wirklich matchfit oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass die Köcherei gespielt war. Er hat halt irgendwie auch von dem Nimbus profitiert davor. Gegen den Minauer, finde ich, war eine schreckliche Partie. Ja. Zum Schauen, wie der Herr Kubek immer gesagt. Also ich weiß nicht, da hätte ich mich hat dann nur interessiert, wer das gewinnt, warum kann ich da aber nicht sagen, weil der Deminau ist zwei Games, drei rennt wie ein Wiesel und dann macht er wieder auch selber blöde Fehler, egal, ich finde für seine Verhältnisse auf Sand war er eh okay, aber der Djokovic gewinnt das wieder und man sagt, ja klar, das ist die alte Djokovic-Qualität, aber genau die habe ich dann vermisst und vor allem die Ruhe, ja. Weil es ist ja nichts passiert. Ist halt 4-4, ja, und 5-4. Und er serviert gegen das Match. Das hat ihn bis jetzt noch nie gestört. Das hat ihn immer besser gemacht. Und jetzt hat es ihn schlechter gemacht. Und das ist schon was ihm, glaube ich, sehr fehlt. Und das geht aber wieder auch auf diese innere Unruhe zurück, finde ich. Und da insofern ist er nicht mehr der Alte. Und ich glaube auch nicht, wenn sich das nicht bald bessert, dass da heuer noch viel kommt. Jetzt lehne ich mich auch schon so weit hinaus. Er selber hat es ja dann, naja, relativiert. Er hat gesagt, er hat noch nicht viel gespielt und hin und her, aber ich glaube, tausendprozentig zufrieden war er auch nicht, zumal seine Ansprüche ja immer höher sind und er hat heuer nun kein Turnier gewonnen. Und ich glaube, ist er noch nicht über Semi oder war er schon einmal in einem Endspiel?
Nein, er war Halbfinale Australian Open Sinner, jetzt ja. Halbfinale gegen Ruth und ja. Gegen Nadi ist er schon beim ersten Match, glaube ich, oder beim zweiten in den
ja. Rausgeflogen. Ja, das war's. Also da ist Sand im Getriebe, obwohl es besser war. Die ersten paar Partien waren ja eh ganz gut, aber das ist auch den Gegnern geschuldet gewesen. Nichts gegen einen Struff, aber ich glaube, hat er gespielt gegen
einen Struff. Nein, Struff war gegen Sinner. Das war eine lässige ja. Partie, wo Sinner glatt gewonnen hat, aber das Tempo in dem Spiel, ja. Wenn da beide draufnageln, das ist irgendwie ja. So mein Traum, weil ich nichts kann. Und wenn ich jemals so ein Tempo hätte spielen können, nur annähernd, das muss so Spaß machen, wenn Struff auf die Kugel drauf wächst und Sinner mit gleich viel, wenn nicht mehr Tempo zurück, das hat einfach Spaß gemacht zum Zuschauen, obwohl es, glaube ich, 4-2 ausgegangen ist für einen Sinner.
Ja, klar. Relativ klar, ja, das habe ich jetzt verwechselt. Aber er hat ja dann, ich glaube, er hat ja dann erst zu straucheln begonnen, eben gegen den Ruud oder Rüd? Und Rune, muss man sagen.
Ja, zu dem können wir gleich als nächstes kommen. Das ist ein unglaublich netter Kerl, der bis jetzt in seiner Karriere noch kein Turnier gewonnen hat, das in einer höheren Kategorie war als 250 und der da heute in dem Finale. Ja, was war da heute mit dem Finale? Also ich habe von einem Fan von ihm bei Twitter, der sehr viel Tennis schaut, dieser Oleg S., kann man gerne folgen, dass das Team nicht die richtige Taktik gewählt hätte, nur auf die Rückhand von Tsitsipas zu spielen. Und das ist natürlich der schwächere Schlag von Tsitsipas, aber wenn das schon war, dass jede Kugel dorthin kommt, dann hat sich auch der Tsitsipas drauf gut eingestellt. Also der Ruud ist wieder genau das Gegenteil zu den genannten Rune, Medvedev und Djokovic auch auf dem Platz. Der ist einfach zu nett dann am Ende des Tages manchmal.
Ja, vielleicht, ja. Also ich weiß nicht, ob das nur an der Strategie lag, aber für mich ist das auch ein Underachiever dafür, wie oft er schon wirklich ganz oben war. Und da hätte er mehr gewinnen müssen, du hast das eh in anderen Worten jetzt auch gesagt. Also da hätte schon was anderes dabei sein müssen. ich glaube, drei Grand Slam Finale, wenn ich nicht ganz falsch liege. Gut, da kann man sagen, ja, okay.
Naja, aber kann dann, man sagen, einmal gegen Nadal, Roland Garros, kann man einen Haken dran machen, wenn er Rafa noch spielen konnte, dann Djokovic, ja. Roland Garros. Aber US Open gegen Alcaraz hat er zwar schlecht begonnen, aber ist dann, oder gut, jedenfalls hatte ich da den Eindruck, das hätte er auch gewinnen können, hat er dann nicht.
Ja, also ich will jetzt gar nicht sagen auf ganz große, aber auf jeden Fall die Tausender sind in seiner Vita so, als hätte er es noch nie gespielt. Also kommt mir vor, irgendwie, dass er da nicht schon mal an, oder bei einem 500er, wie du sagst, das ist schon ein bisschen komisch bei einem Spieler dieser Klasse. Und das ist aber auch einer derer, wo ich mir nicht so sicher bin, ja, weil überzeugt hat er mich nicht das ganze Jahr über, im Gegenteil. Ja, und jetzt auf einmal ist er dann dort im Finale. Und im Finale finde ich, er sagt zwar immer, aber das ist, glaube ich, nicht im Unterbewusstsein so, wie er es nach außen trägt. Verbal, ja, jetzt will er Spaß haben, ja, super und hin und her. Aber ich glaube, dass der dann einfriert ein bisschen und dass darunter seine Leistung leidet und dass ihm auch nichts einfällt. Ja. Dieser Fan, den du da zitierst, der hat ja nicht Unrecht, weil also wirklich Überraschendes kommt dann nicht oder irgendwas, wo du merkst, aha, da ist jetzt eine Idee dahinter, so könnte man den Tsitsipas knacken. Im Gegenteil, er spielt halt brav sein Spiel, das er immer spielt, glaube ich, und ist relativ berechenbar und der Tsitsi mit Selbstvertrauen zieht natürlich nach vor. Und was mich schon überrascht hat, da gab es im Semifinale schon etwas, wo du mir jetzt bitte helfen kannst, weil ich es noch nicht ganz durchschaut habe, was bedeutet die Schlagqualität? Ja, da gibt es jetzt Statistiken, die Schlagqualität betreffend. Ich denke mir, das wird sein, also bis dahin, wenn man ins Semi kommt, was halt der verlässlichste Schlag war oder so. Und das wird dann beziffert mit irgendwie, kann ich nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall überraschend, von diesen vier Semifinalisten war mit Abstand die gefährlichste Vorhand aufgrund dieser für mich ja, grauen Statistik. Die vom Tsitsipas. Man hat es dann auch gesehen, obwohl sie teilweise völlig weg war gegen den Sinner, aber das ist schon beeindruckend, was der für Tempo macht. Und dann die Rückhand geht auch leichter, wie die Experten meinen, weil er ein bisschen mehr Zeit hat auf Sand auf jeden Fall. Also ich fand es schön, ihm zuzusehen über die mehrheitliche Variante. Der Sinner übrigens war dann nirgends auf Nummer 1, auch nicht bei der Aufschlageffektivität. Weißt du, was ich meine, und kannst du mir da Licht ins Dunkel bringen, wie das berechnet wird?
Nein, das weiß ich auch nicht. Also ich schaue mir mal mit den Statistiken an auf der ATP-Seite, wo eben viele Faktoren reinspielen, First Serve Percentage, Punkte, erstes Service gewonnen, aber so ganz tief bin ich da auch nicht firm. Ja. Müsste man sich hier mal einarbeiten.
Es wird auch bei den Kommentatoren so, also das wird, wenn überhaupt erwähnt, dann ganz lauwarm. Also ich glaube, da weiß keiner so richtig, was da dahinter steckt. Auf jeden Fall war in zwei Kategorien der Rüthurt der Beste von den Vieren. Genutzt hat es im Endeffekt nichts. Ne?
Naja, ja. er wird, wie er selber gesagt hat, irgendwann mal seinen Kindern und Enkeln erzählen, dass er immerhin einmal Novak Djokovic geschlagen hat, wie das dann zustande gekommen ist, auch mit einem Doppelfehler am Ende. Ja, ungewöhnlich, möchte ich sagen. Eine Sache noch zu Djokovic, weil du gesagt hast,
bitte gern.
Du glaubst, dass da nicht mehr so viel kommen wird.
Ja.
Würde ich theoretisch auch sagen in diesem Jahr. Praktisch aber muss man natürlich schon schauen, wer kann ihn denn schlagen. Und der Alcaraz könnte ihn sicherlich schlagen, aber Alcaraz hat diese Woche abgesagt, Barcelona. Was ist mit dem Alcaraz in Paris? Sind wir uns sicher, dass der Alcaraz in Paris hundertprozentig fit ist? Sind das jetzt nur Vorsichtsmaßnahmen? Spielt er nächste Woche in Madrid? Das war's mir nicht. Also Alcaraz könnte ihn schlagen, Sinner könnte ihn schlagen und dann wird es Best of Five, glaube ich, schon dünn. Also wer gegen, und dann, wenn er mal im Finale von den French Open ist, dann, das wäre, glaube ich, kann ihn auch schlagen an einem guten Tag. Tsitsipas kann ihn nicht schlagen, da hat er ganz furchtbare Bilanz. Jetzt die letzten 8, 9 Spiele gegen Djokovic. Also für mich ist das eher nach dem Ausschlussprinzip, naja, so viel gibt es gar nicht, die ihn schlagen können.
Wenn du mir die Frage stellst, gebe ich dir eine völlig simple, aber wirklich naheliegende Antwort, die lautet,
er selber.
Jo. Ganz genau.
Genau.
Das ist leider auch passiert, ja, schon mehrfach. Ja. Und jetzt wieder, weil so ein letztes Game ist für ihn das Untypischste überhaupt. Aber gut, er sich selber, ja. Ansonsten kann man nur mutmaßen, übrigens, ja, Barcelona ist nächste Woche, aber wurscht.
Diese Woche. Ja.
diese, achso, du hast recht, ja. Na, aber diese Woche ist der Alcaraz ja drinnen in Barcelona.
Oder nein, er hat heute zurückgezogen, er spielt nicht.
Ach, hat er schon, ach, dann weißt du, Entschuldigung, da bin ich jetzt, siehst du, das ist an mir vorbeigegangen. Okay.
Aber der Rafa dann, ist noch, da sag noch ein Wort zum Rafa.
Ja, da, genau, das hätte ich auch noch vorgehabt. Ich habe gehört von irgendeinem Trainingssatz, wo den Rublev vermöbelt haben.
6-1 soll er gewonnen haben, ja.
Ja, also, da,
und das
also,
ohne das Aufschlag. Schon.
Aber das gab es auch schon, also dass der nicht bloßfüßig ist, war ein Antritt, war mir klar. Nur ist der Rublev jetzt, glaube ich, kein Maßstab nach diesem fürchterlichen Verhauer in Monte. Aber wer weiß, ja, wer weiß. Und auf der anderen Seite war das ja genauso in Brisbane, wie wir uns erinnern. Da haben wir auch alle schon geschaut, da hat auch den Team vorher und dann im Match bestätigenderweise noch einmal. Aber wie lange hält das? Und gerade auf Sand glaube ich nicht, und da bin ich bei deinen Befürchtungen, dass da ihm nicht nur leider wieder die Haare ausgehen zum vierten Mal en masse, sondern dass dann auch bald einmal der Soft draußen sein wird, fürchte ich jetzt von dem Stehvermögen her. Schauen wir einmal, ja, es ist nicht mehr viel Zeit, vor allem für die großen Turniere nicht und auf Best of Five kann man es nicht vorstellen, so oft auch mich schon dann wirklich, ich will nicht sagen Lügen gestraft hat, aber extrem positiv überrascht hat, weil man sich doch denken musste, auch damals bei diesem Australien Open-Sieg noch einmal, ja, da kann kein Soft mehr drin sein, wo er das immer hernimmt. Also wenn er das wieder bringen kann, dann ja, schauen wir mal. Also ich freue mich drauf. Der erste Gegner sagt mir gar nichts. Aber da hat er was gemeinsam mit Dominic Thiems Gegner in München, damit ich es herausbringe.
Alejandro Moro Canas. Ich habe dem für 2 Minuten, das ist der Gegner vom Dominik in München, Dominik heute Pressekonferenz gegeben, ja, sehr aufgeräumt, natürlich jetzt nicht allerbester Stimmung, ja, wie auch nach den letzten Wochen, aber ja, ich weiß nicht, der Moro Canas ist die Nummer 236 in der Welt, hat in München Quali spielen müssen, man sagt immer, normalerweise müsste es gewinnen, der Dominik, schauen wir es uns an. Flavio Cobolli ist der erste Gegner von Rafael Nadal in Barcelona. Das Ganze am morgigen Dienstag, sage ich, wo wir am Sonntag aufnehmen. Am Montag sehr bescheidener Spielplan in Barcelona, aus österreichischer Sicht vielleicht nur Pavel Kotov, viertes Spiel auf dem zweitgrößten Platz gegen Sebastian Ofner. So, kurze Pause und dann noch unsere Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, magst du anfangen, Andi?
Finde ich auch eine christliche Auslosung, also für beide, für alle drei.
Ja, der Dominik würde ja zweite Runde dann gegen Taylor Fritz spielen, gegen den hat er letztes Jahr in München verloren. Jetzt ist leider so, heute Sonntag, überragendes Wetter. Ab morgen soll sowas von einem Umschwung kommen, wo es dann wieder ziemlich kalt wird und nass. Und ja, also wenn er die erste Runde gewinnt, ich bin mir nicht sicher, dass der Taylor Fritz, der spät dazugekommen ist mit einer Wildcard, ich weiß nicht, ob es ihn so gefreut bei 7 Grad und Nieselregen.
Ja, siehst du, also, das war genau eine Überlegung auch von mir, weil ich auf meine alten Tag, ich kriege jetzt schon kalte Füße, wenn ich dran denke. Ich wünsch es euch nicht, also ich werde fernbleiben, ist ein Glück auch für dich persönlich und andere. Aber ja, auf der einen Seite hätte es mir gut gefallen, auf der anderen habe ich keine Lust, mich ab Dienstag, und es hat natürlich auch schon geschneit, wie wir wissen. Also ich wünsche das niemandem, und aber es ist das Wetter nicht sehr wunderbar prognostiziert, und auch wieder bin ich mit dir. Also der Fritz wäre ja die glücklichste aller Auslosungen, glaube ich. Ist er überhaupt schon da?
That is a great question. Ich glaube ja. Ich habe irgendjemand gehört, der gesagt hat, ja, da hat der Fritz trainiert.
Aha.
Gut. Rune habe ich noch nicht gesehen, und das wäre, der kommt Sonntag oder ist Sonntagabend dann mit dem Flieger gekommen. Also Mitarbeiter, auf geht's.
Ah ja, Mitarbeiter, ja, wir sind schon bei den Mitarbeitern. Ja, genau. Nein, ich sage Tsitsipas, das ist einfach, und ich glaube, ich nehme dir auch nicht weg, oder? Begründen brauche ich es nicht mehr.
Ja, also
es ist wirklich trotzdem schön zuzusehen. Wie, das Tennis gefällt mir ja an und für sich. Und wenn der drauf ist, und ich finde, es war auch freudvoller Nonar, wenn man gut spielt. Aber wir haben doch nicht zu Unrecht 2,5 Jahre lang bekrittelt, wie es dem anscheinend, wie den anscheinend sein Job anzipft. Ne?
Ja, ich nenne die Doppel-Champions.
Bitte.
Sande
nicht die Finalisten.
Joran Fliegen und Sande Schill spricht man offenbar aus. Die zwei Belgier, da, wo man sagt, okay, das ist ja wie früher die zwei Kolumbianer. Farah Cabal, wer sich erinnern kann. Das finde ich ganz nett. Also schade natürlich für Zverev und Melo, dass sie es nicht gewonnen haben. Irgendwie im ersten Satz, die sind im zweiten Satz kurz ein bisschen unaufmerksam geworden und haben dann das Momentum, wie man so schön sagt, nicht mehr zurückbekommen. Aber Schill und Fliegen, irgendwie ganz lässig. Die sind, kommen ein bisschen bieder daher, weil mir hat auch das Interview oder das Siegerinterview danach getaugt. Sehr, sehr gutes Englisch. Dann nehme ich, du nimmst den Einzelsieger, ich nehme die Doppelsieger und wir freuen uns gemeinsam auf München.
Auf jeden Fall. Ich hätte mich aber auch gefreut für die insgesamt 4,5 Meter großen Melo Zverev. Es hat nicht ganz sollen sein.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.